Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Songpoeten. Schön, dass ihr alle wieder am Start seid und zuhört. Heute habe ich auch wieder einen super besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Bei mir ist nämlich Anna Depenbusch. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich erzähle erstmal ein bisschen über dich. Du bist ein echter Hamburger Dern, 77 in Hamburg auch geboren, in Hamburg aufgewachsen. Eltern, beide Französischlehrer, habe ich gelesen. Also totaler Bildungsbürgertum-Haushalt.
Schlimm, ja, ja, herrlich, herrlich. Aber ich spreche katastrophal Französisch. Es ist eine Schande. Ich bin
Die Schande der Familie. Ja. Und dein großer Bruder hat dich angefixt so ein bisschen mit Musik. Der hat dann auch schon Musik gemacht. Dann ist Anna, durfte dann auch mal mitsingen oder auch mal mit auftreten. Und das Tolle an Anna Depenbusch und an der Musik, die sie macht, ist, es ist zwar ein etwas, man möchte fast sagen, überstrapazierter Begriff, aber Anna ist so wahnsinnig authentisch in allem, was sie tut, in all den Dingen, die man von ihr hört und die man von ihr kennt. Sie schreibt ihre Songs mit einer wirklich bewundernswerten Präzision. Also da ist irgendwie so kein Ton zu viel, da ist jedes Wort ganz genau abgewägt. Das spürt man in den Liedern an, mit was für einer Sorgfalt die gemacht sind, mit was für einer Liebe zum Detail die komponiert und geschrieben sind. Und das Tolle an den Songs finde ich auch, dass die sind eigentlich so ein bisschen wie so Chamäleons, habe ich mir gedacht, weil die schmeicheln sich sehr ein, die sind so sehr, die fügen sich so sehr ein, man findet die sehr schön, man hört die total gerne, das sind sehr anschmiegsame Songs zum Teil, aber das Tolle an denen ist, dass die haben immer so kleine Stolperdrähte eingebaut, so habe ich das empfunden, also dann ist da, kommt da mal ein Ton vor, den man, wo man denkt so, hä, wo kommt der denn plötzlich her? Oder auch die Texte sind so, man hört dann so eine fröhliche Abtemponummer und das Radio geplagte Ohr ist es gewohnt, dass dann einfach irgendein Tralala über Liebe gesungen wird. Aber bei Anna hört man dann genauer hin, weil man plötzlich denkt, Moment mal, die singt ja gar nicht Liebe ist schön, wir sind alle toll, sondern da geht es um ganz andere Themen, die da verhandelt werden. Da geht es viel mehr ins Detail, da geht es viel mehr um einzelne Gefühle oder um einzelne Dinge, die man spürt, wenn man mal genau hinguckt und genau hinspürt. Und das versteckt die irgendwie in ihren Texten sehr, ja, ich will nicht sagen geschickt, weil sonst hat man nachher den Eindruck, das sind Songs, die einen reinlegen wollen. So ist das auch nicht, sondern das sind Songs, die einen erreichen wollen, die so sehr nah direkt an einen ran wollen, um einem eben unbedingt das zu erzählen, was sie erzählen möchten. Und das ist, finde ich, eine ganz besonders große Kunst und eine ganz besonders tolle Eigenschaft von Anna Depenbuschs Liedern, die ich bislang gehört habe. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ob sie nun alleine am Piano sitzt, was sie lustigerweise die ganze Welt nicht das anplagt, bei Anna heißt es schwarz-weiß.
Ganz genau.
Das fand ich irgendwie besonders schön. Oder ob sie mit Band spielt. Das Tolle an Anna ist, dass sie scheinbar furchtlos in alle Situationen springt, die irgendwie was mit Musik zu tun haben, weil einfach ganz offensichtlich, wenn man sie sieht, wenn man sie hört, wenn man Interviews mit ihr liest, weil ganz offensichtlich einfach Musik für sie ein wahnsinniger Motor ist, ein ganz toller Antrieb, etwas, was wirklich ihr Leben total erfüllt und was wirklich genau das ist, was sie auch immer machen wollte. Also sie ist wirklich angekommen an einem Ort, an dem sie sein wollte und der gerade, also ich meine gerade bei kreativer Arbeit und insbesondere bei Musik ist ja das Schöne, dass man dann nie so hundertprozentig ankommt, sondern immer in so einer Art Bewegung bleibt und das hört man den Platten von Anna und ihren Konzerten auch total an. Das ist ganz aufregend. Sie hat keinerlei Berührungsängste musikalischer Natur, also in ihrer Musik, in ihren Platten, das ist kein undefinierbares Mischmasch, aber es hat eben auch keine Berührungsängste vor verschiedenen Genres, da steckt viel Jazz drin, viel Soul, ein bisschen Swing, aber das Ganze hat natürlich auch die große Überschrift Pop, die über allem thront und auch so ein bisschen Chanson steckt da auch drin, aber das findet so selbstverständlich statt, auf all diesen Ebenen, auf denen das stattfinden kann, dass das nie undefiniert wirkt, sondern immer wirkt wie genau das, was Anna gerade machen will. Das ist, glaube ich, das Beeindruckende. Als vorletzte Album hieß Die Mathematik der Anna Depenbusch. Das aktuelle Album heißt Das Alphabet der Anna Depenbusch. Und das bedeutet ja auch irgendwie so ein bisschen, wenn man über Mathematik spricht, Alphabet, da denkt man direkt an Schule, an Lernen. Und so ein bisschen sind die Platten so, dass Anna uns ihre Musik beibringt. Und das ist wahrscheinlich die allertollste Schule, an die man gehen kann. Wir können noch eine Menge von ihr lernen. Herzlich willkommen, Anna Debenbüll.
Hallo, hallo, hallo.
Ich habe schon irgendwo ein Facebook. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Ich habe auch irgendwo einen Facebook-Kommentar, glaube ich, gelesen, der geschrieben hat: Kommt als nächstes die Biologie der Anna Debenbüll?
Ja, herrlich. Ach, ich freue mich schon. Irgendwas kommt da auf jeden Fall noch. Na.
Machst du dann eine anatomische Platte?
Genau.
Es gab mal ein tolles Sesamstraßenlied, das hieß Mein Ellenbogen. Das
ach, guck mal.
Glaube ich, ein ganzes Lied über seinen
das
Ellenbogen.
Das Skelett der Anna Debenbusch.
Ja, genau. Sehr gut. Anna, lass uns mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Ich habe es schon erzählt, du bist in Hamburg aufgewachsen. Bist ein richtiger Hamburger Dern, wie man so schön sagt.
Hamburger Dern durch und durch.
Ja, sehr gut. Und deine Eltern waren beide Französischlehrer. Das ist woanders, erfüllt das, glaube ich, einen Strafbestand. Wieso? Wie war das, aufzuwachsen mit zwei Lehrereltern?
Ich fand's gut. Also meine Eltern haben sich auch in Frankreich kennengelernt.
Ach, tatsächlich?
Ja, mein Vater hatte damals eine Band, wo er Akkordeon gespielt hat und hat meiner Mutter dann französische Chansons vorgespielt. Ja. Ich bin also sehr geprägt von französischen Chansons und trage das auch in mir. Also ich hatte jetzt keine Beschwerden. aber wie gesagt, also es ist so, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte auf dieses Frankreich, Frankreich, Frankreich. Ja, und alle reden wir immer Französisch und das ist alles so französisch angehaucht. Irgendwann habe ich halt gesagt so, nee, ich mache da nicht mit, ich will Französisch ab.
Oh Gott, das muss ja bei euch zu Hause endlose Diskussionen.
Ja, endlose Diskussionen, nee. es war gar nicht so dramatisch. Ich hatte die Musik und das habe ich, glaube ich, auch eindeutig vermittelt, dass dass da meine Leidenschaft ist und nicht bei der französischen Sprache, wobei ich es jetzt ein bisschen bedauere. Also ich bewundere das jetzt auch, wie fließend mein Bruder Französisch spricht und aber vielleicht bin ich da Spätzünder, vielleicht kommt das irgendwann noch.
Ja, man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
Man darf sie einfach nicht aufgeben.
Je ne regrette rien.
Ganz genau, herrlich. Ja, genau.
Und, stimmt, das habe ich auch gelesen, dass es einen Musiklehrer bei dir gab, der dich wahnsinnig beeinflusst hat.
Der hat mich wahnsinnig beeinflusst, der hat viele andere Hamburger Musiker wahnsinnig beeinflusst, ja. Es gibt noch Pläne vom großen Tribute-Konzert, wo wir ihn huldigen und auf einen Thron setzen. Er heißt Dietmar Michelsen und war der Musiklehrer bei uns an der Schule und hatte eine Jazz-Leidenschaft. Und für mich hat er einen ganz entscheidenden Moment verkörpert, und zwar: legt mal die Noten weg, spielt mal, was euch so einfällt, was so passen könnte. Also so der Improvisationsmoment, den habe ich von ihm gelernt, verstanden, und es war für mich wirklich wie so eine Erleuchtung. Einfach, er meinte immer so, ja, hör mal den Akkord, was ist denn das für ein Akkord? Und spiel mal einen Ton zu diesem Akkord, ganz egal, so. Und das hat mich geprägt, einfach auf Resonanz, Dissonanz, Harmonie zu achten, zu hören und die Ohren aufzuspannen und mich gar nicht so an die Noten festzuhalten. Also insofern hat für mich Schule und Lernen ganz viel mit Grenzen sprengen zu tun. Also eigentlich zu merken, da ist jetzt die Norm, auf der könnten wir uns bewegen. Ja. Wir können sie aber auch verlassen und wir können einen anderen Weg gehen und einfach mal hinhören, was passt denn hier oder was passt denn gar nicht. Und dieser Lehrer hatte dann eine Big Band gegründet und da sind dann ja tolle Musiker hervorgegangen, also viele Jazzmusiker aus Hamburg und da war mein Bruder dann schon in der Big Band und ich habe dann den großen Wunsch verspürt, auch in dieser Big Band zu spielen. Ich habe aber damals nur Flöte gespielt.
Auch Blockflöte, ich habe auch Blockflöte gespielt. Ich war ein toller Blockflötist.
Genau. Ja, und dann, das hatte irgendwie keinen Swing gehabt. Dann habe ich irgendwann auf die Querflöte umgesattelt. Das war auch noch nicht sonderlich sexy, aber ich habe dann Querflöte in der Big Band gespielt und dann so mit 15, 16 angefangen zu singen.
Das ist ja Jazz, das ist ja eigentlich genial, wenn man einen Musiklehrer hat, der so aus dem Jazz kommt, weil das ja eigentlich mit eine der Musikrichtungen ist, finde ich, die so, wo es am ehesten darum geht, Musik zu verstehen, also auf so eine emotionale Art und Weise irgendwie, wo, wo es eher, wo es am ehesten so darum geht, ja, auch mal so loszulassen, wie du sagst, und irgendwie die Musik mal so ein bisschen sich so von der Musik leiten zu lassen, anstatt umgekehrt.
Ja, wobei sie auf der anderen Seite halt auch im Jazz mir immer so wahnsinnig kompliziert erscheint. Mhm. Also so die Muckerpolizei, naja, die dann irgendwie an der Bühnenkante steht und sagt, hier, du hast den Akkord nicht mit XYZ-Erweiterung gespielt. Naja. die verbindet man ja auch mit dem Jazz. Naja. Also so die so ganz streng auf mehreren Ebenen sagt, hier, da musst du aber die parallel lalala von lalala spielen. Naja. Das war es für mich aber irgendwie nicht. Also für mich war es wirklich dieser Befreiungsschlag. Hör auf einen Akkord und spür eine Melodie dazu. Und erstmal gar nicht so nach richtig oder falsch. Oder für mich war es dann auch gar nicht so, was spielst du denn da jetzt? Also wie steht dieser Melodieton zum Akkord? Mhm. Sondern eigentlich erstmal so drauf los. Und das, was du vorhin meintest, so mit dieser Furchtlosigkeit, ja, ich glaube, die ist auch, kommt auch daher, dass man einfach erstmal reinhält.
Ja, sehr gut. und dann, genau, dann dein Bruder war auch da, du hast dann Flöte gespielt. Achso, ich habe gelesen, dass du auch Klavier gelernt hast. Das war doch dann auch ungefähr so in der Zeit, aber hast dann früh abgebrochen, hast du gesagt.
Ja, das Klavier war lange Zeit ein Hassinstrument. Also da vielleicht dann doch ein bisschen Lehrerkind, so Töchterlein, jetzt spielen wir auch schön Klavier. Ja. Bruder spielt Klavier. Ich habe mich damit nicht wohlgefühlt. Ich fand das blöd, dass ich die Hände nicht frei habe und dass ich sitzen muss. Ja. Das war, also ich wollte stehen und eine große Geste verkörpern. Ja, das ging mit dem Klavier nicht. Ich fand das auch mit diesen 10 Fingern, also ich fand das irgendwie tüdelig. Wobei ich das Instrument an und für sich immer sehr hübsch fand, wo ich dachte, oh, schwarz-weiß, es wirkte auch so sortiert. Mhm. Das hat mir irgendwie, ich habe mich angesprochen gefühlt von dem Instrument, aber ich habe mich selber nicht dran gesehen. Insofern war das eine On-Off-Beziehung zwischen dem Klavier und mir. Wir haben es mehrmals versucht, abgebrochen, wieder versucht, abgebrochen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, was passiert denn, wenn ich mich einfach begleite? Also gar nicht damit so hohen Erwartungen rangehe, sondern das Klavier nutze, um einen Teppich für meine Stimme auszulegen. Mhm. Und das war, hat gut geklappt. Also seitdem sind wir zusammen. Und bleiben, glaube ich, auch zusammen.
Sehr gut. Hätte es auch damals schon Coldplay gegeben, oder? Weil da habe ich das erste Mal jemand stehend Klavier spielen sehen. Irre. Das fand ich so cool.
Ich fand das auch toll. Also Coldplay fand ich auch sehr beeindruckend. Überhaupt so die Konzerte, auch wie dieses kleine Klavier dann auf diesen riesigen Bühnen stand. Ja, fand ich auch gut.
So, dein Bruder, der, achso, das habe ich, der, machen wir eine ganz kurze Abzweigung zu ihm,
ja,
der hat eine Musikschule dann gegründet.
Genau, der hat auch studiert dann, also ich habe ja kurzzeitig dann angefangen Jazz zu studieren.
Genau, das, da komme ich auch gleich noch drauf
zu sprechen. Okay, okay. Nee, genau, also ja, mein Bruder hat auch Jazz studiert, auch zu Ende studiert, im Gegensatz zu mir. Und ja, und hat dann eine Musikschule gegründet, die hat er auch immer noch. Und die, ich glaube, er verkörpert ein bisschen das, was damals unser Lehrer für uns verkörpert hat, verkörpert er jetzt Schülern. Also auch dieses Jazz mit Pop und so zu kombinieren und da wirklich Sachen auszuprobieren und offen
aber
zu sein.
Aber das ist so lustig, ich finde, das wirkt so ein bisschen wie so, als wenn das so der, also in eurer Familie so der Zwischenschritt wäre, deine Eltern beide Lehrer, dann dein Bruder, auch so eine Art Lehrer, aber eben hauptsächlich für Musik und du dann nur noch Musik.
Ja, das kann echt gut sein. Also genau, bei mir ist nur noch die Musik übrig geblieben.
Genau, du hast dann, hast gerade schon erzählt, du hast dann auch Jazz, Gesang studiert und da habe ich gelesen, hast du gesagt, das hättest du so ein bisschen boring gefunden, weil die sagen, du musst halt die Standards singen und die sind einfach alle Englisch.
Ja, ganz genau. Und ich fand es total gemein, weil ich bei der Aufnahmeprüfung von Mother's Finest Baby Love gesungen hatte. Wo ich dachte, hallo, also Jazz biete ich hier gerade nicht an. Ich hatte dann irgendwie so ein bisschen so eine Jazz-Version davon gehabt und dann dachte ich, und dann haben die mich halt genommen. Das ist ja dann auch irgendwie so was Besonderes, weil sich viele bewerben um diese wenigen Studienplätze. Und dann dachte ich, toll, also hier geht Crossover. Der ging dann aber nicht. Ja. Und da war ich sehr enttäuscht. Also da ging es wirklich um so Standards, sehr im traditionellen Sinne. Und es ging auch um gewisse Stimmsounds, an denen man sich sehr orientieren sollte. Also da durfte da nicht so viel probiert werden. Und da war ich wirklich enttäuscht, weil ich große Lust auf das Studium gehabt hatte und auch auf Berlin. Also das wäre ja dann hier an der Hans-Eisler-Musikhochschule gewesen und ich wäre nach Berlin gezogen. Und genau, also ich habe abgebrochen und bin dann auch wieder zurück nach Hamburg gegangen.
Das wird ja wahrscheinlich so argumentiert, dass sie sagen, naja, wir machen einfach erstmal Handwerk und was du dann draus machst, kannst du ja dann selber entscheiden.
Ja, genau, das wurde gesagt.
Ja, genau.
Oh, ich will jetzt gar nicht so böse über diese Hochschule sprechen. Ja, es ist halt so, es gab dann immer so diese Semesterkonzerte, wo man dann, wo alle Semester dann so das zeigen, was sie in dem Semester gemacht haben, womit sie sich beschäftigt 20 haben.
20 Mal Stormy Weather.
Ja, genau. Und dann konnte man so auch schon in die Zukunft schauen, dadurch, dass man die höheren Semester erlebt hat.
Verstehe.
Und ich habe meine Zukunft da nicht gesehen. Es war, mir fehlte die Vielfalt und mir fehlte die Abwechslung und halt auch ein bisschen, wirklich auch der Crossover-Gedanke. Also ich war ein bisschen gelangweilt.
Und wie ist es denn dann danach weitergegangen? Nachdem du das abgebrochen hast, hast du ja trotzdem auch ein bisschen als Sängerin gearbeitet. Ich habe gelesen, dass du so ein paar Background-Sachen, sowas verfolgt einer dann sein Leben lang, wenn man das einmal irgendwo erzählt hat, dann steht das immer für immer überall.
Ja, das
jeder schreibt es wieder vom anderen ab. Und das ist so lustig, weil da steht, dass du bei Orange Blue Background gesungen hast. Dann, ich glaube, bei Udo Lindenberg steht da noch und überall steht auch, war Background-Sängerin bei Top of the Pops, als wenn das eine Band wäre.
Steht das irgendwo?
Das steht ganz oft.
Ja, ja, genau. Ich glaube, da war ich nämlich Background-Sängerin. Und jetzt kommt's von Cappuccino.
Oh nein, von Cappuccino, ich dreh durch.
Bis jetzt konnte ich das immer
ja
vermeiden,
geil,
dass das irgendwo steht. Und da hatten wir halt diese Auftritte bei Top of the Pops.
Ja, verstehe.
Und das war insofern für mich ein tolles Ereignis, weil da so krasse Bands waren. Also da war dann Lenny Kravitz mit dieser unfassbaren Schlagzeugerin, wo alle immer dachten, was ist das für eine Frau? Ja, und ich war mit Cappuccino dabei.
Cool. Was war noch, war das der große Hit von Cappuccino? Nee, das war
was
ja dieses,
war denn der große Hit eigentlich?
Der hatte ja einen riesen Hit, mit dem er wirklich über hunderttausende Platten verkauft hat. Das war ja diese Ballade, ich weiß aber auch nicht mehr, wie die hieß.
Ah ja, nee.
Aber dann war er danach mit Jazzkantine noch lange unterwegs und so.
Genau, das war eher so aus der Zeit.
Ja, verstehe.
Und
das ist ja lustig. Super netter Typ, muss man
total
sagen.
Total netter Typ. Ich mochte den auch sehr gerne. Und was ich halt echt toll fand an diesen Background-Sängerin-Jobs, war, dass ich dieses ganze Geschehen halt so aus der zweiten Reihe mir angucken konnte. Ja. Also vorne stand immer irgendein anderer. Und ich so, aha, so geht das auch auf Tour, so funktionieren diese ganzen Sendungen da.
Okay, dann hast du dir also viel von dem, was du heute machst, bei Cappuccino angeguckt.
Ganz genau. So, ganz genau. Schön zusammengefasst. Und nee, also für mich war das, also um auch nochmal bei unserem Bild Schule zu bleiben, die Ausbildung, also die ich dann an der Hans-Eisler Jazzschule nicht gelernt habe. Also ich habe das Studium abgebrochen und bin mit Cappuccino auf Tour gegangen.
Learning by doing, das ist ja auch oft ein richtiger Weg für kreative Arbeit.
Ja.
Und dann hast du das so ein bisschen gemacht und dann kam irgendwann der Punkt, wo du gedacht hast, wisst ihr was, ich mach das jetzt einfach selbst.
Ja, der kam. Also der Auslöser war, dass ich mich fast so ein bisschen dienstleistermäßig gefühlt habe. Mhm. Also der Druck stieg an, jetzt doch in die erste Reihe zu treten. Und es war dann so, dass ich zu der Zeit Björk für mich entdeckt hatte, die ich vorher nicht mochte. Ich fand das unfassbar anstrengend. Ich fühlte mich von ihr immer so angeschrien in der Musik und ich fand es immer so sehr anstrengend, diese Musik so. Und auf einmal verkörperte sie für mich so eine Unabhängigkeit, weil die auch selber programmiert hat, Musik programmiert hat, selber geschrieben hat und halt so ein totaler die stand für mich immer so für so, ich schwimme gegen den Strom, ich mache mein Ding. Und dann habe ich halt irgendwie auf einmal, konnte ich was mit Björk anfangen. Mhm. Und dann bin ich dem so ein bisschen auf den Grund gegangen, was macht die denn? Die macht so ihr eigenes Ding, die ist auch technisch, lässt sie sich nicht einschüchtern. Und dann hatte ich das Bedürfnis, ich will nach Island. Ja. Und ich möchte auf den Spuren von Björk durch den Schnee einen Vulkanberg hochlaufen. Ja. Und dann ist was sehr, sehr Merkwürdiges passiert. Ich würde sagen, es war ein Schicksalsschlag. Ich hatte mit einer Coverband, mit der ich gespielt hatte, einen Auftritt für ein Jubiläum eines Fitnessclubs.
Oh. Ich habe auch mal einen Fitnessclub aufgelegt zum Jubiläum.
Du kennst diese Fitnessclub-Veranstaltung.
Seltsame Orte, ja.
Ja, es gibt dann Prosecco und alle sind so stramm und körperlich stramm und betrunken stramm. Nee, und da haben wir gespielt und da wurden Flyer verteilt. Abenteuerreise, Island, wir machen eine Schnitzeljagd auf Island, das wird alles von RTL gefilmt, eine Woche lang, bewirb dich da, und es war eine Riesenausschreibung in Deutschland, Österreich, Schweiz, da haben sich 3000 Leute beworben, ich habe mich da beworben, weil ich wollte ja zu Björk. Die haben mich genommen.
Ach.
Ja. Und ich war eine Woche mit RTL, oder es war RTL, war ich auf Island und da haben wir diese Schnitzeljagd gemacht.
Wie schräg.
Ja, also wirklich mit Ponys reiten, Kajak fahren, laufen, Fahrrad fahren, und das wurde irgendwie von so einem Batteriehersteller gesponsert. Das war sozusagen so die Verknüpfung. Und da waren wir dann halt, ich glaube, 20 Teilnehmer. Und da habe ich den ersten Kontakt zu Island sozusagen aufgenommen und gemerkt, das Land beeindruckt mich. Ich will dahin zurück. Ja. Dann waren wir wieder zurück und ich bin direkt 2 Monate später dann wieder hingefahren.
Hast du denn die Schnitzeljagd, hast du die gewonnen?
Nee, habe ich nicht gewonnen. Ich glaube, wir sind irgendwie Vorletzter geworden. Das war aber auch völlig egal.
Naja.
Also es war ein ganz tolles Erlebnis und für mich wirklich auch so ein Schicksalsmoment, wo ich dachte, wie kann denn das jetzt sein? Und ja, und dann bin ich direkt 2 Monate später wieder hin und dann 3 Monate da geblieben.
Und dann, also aber auch so kopfüber ins Abenteuer, also gar nicht groß irgendwie organisiert, oder einfach gedacht, ich gehe jetzt mal ein Vierteljahr nach Island.
Genau.
Macht's gut, ihr Spinner.
Genau, ja, im Grunde habe ich gesagt, macht's gut, ihr musikalischen Projekte, weil ich bin aus allen Bands ausgestiegen, und habe gesagt, ich mache jetzt so einen Cut, ich brauche eine Auszeit, ich will jetzt mal überlegen, ob ich nicht auch selber Songs schreiben kann, ob ich nicht selber auch eine CD aufnehmen kann.
Mhm.
Und dann bin ich nach Island gegangen, um das so abzuwägen und um Songs zu schreiben. Und und dann war das sozusagen der Einschnitt.
Aber wie muss ich mir jetzt diese 3 Monate in Island vorstellen? Bist du da, hattest irgendwie wahrscheinlich so ein Apartment oder sowas, und bist dann morgens aufgestanden und hast aus dem Fenster geguckt und überlegt, mache ich jetzt Musik oder nicht?
Ja, nee, genau. Ich hing dann da so rum, auch in den Cafés, und dann triffst du wirklich die Leute. Du triffst Björk, du triffst Sigur Rós, und ich habe die Leute, ich weiß nicht genau, die merken halt auch, okay, da ist jetzt jemand nicht nur eine Woche Urlaub, nicht nur 2 Wochen, sondern ist jetzt 1 Monat da schon, ist schon 6 Wochen da. Es ist ja so klein, du triffst ständig die gleichen Leute wieder. Mhm. Und ich bin dann in Kontakt gekommen mit einem Studio. Da gab es ein Studio, wo ich dann geklingelt habe und mich da vorgestellt habe und gesagt habe, so, ja, ich möchte irgendwie auch Musik machen, habt ihr ein Klavier, wo ich ein bisschen üben kann?
Mhm.
Und dann habe ich da geübt, Songs geschrieben. Ich hatte halt auch so einen Laptop mit und konnte halt auch ein paar Sachen so aufnehmen und hing aber ansonsten da wirklich viel ab und habe Tagebuch geschrieben, Songtexte geschrieben und Klavier geübt und habe das sehr genossen. Also es war wirklich eine ganz besondere Zeit.
Und kannst du dich an den Moment erinnern, wo du dann da vermutlich gedacht hast, ich mache das jetzt einfach oder ich versuche das jetzt einfach, oder gar, also vielleicht gab es auch gar nicht diesen einen Moment, wo eine Taube am Fenster vorbeiflog oder so.
Nee, den gab es nicht. Ich bin halt irgendwann wieder zurückgefahren und habe gemerkt, es hat auch keiner, es ist nichts mehr da von dem, was vorher da war, weil ich halt auch so dramatisch aus allen Bands ausgestiegen bin. Ich muss mich selber finden, ich will mein Ding machen. Weil ich kam wieder, hatte keinen Job, kein Geld, und die Leute hatten dann auch nicht so richtig Bock wieder. So, halt, ey, du wolltest doch jetzt dein Ding machen, jetzt mach doch auch. und dann gab es wirklich einen Leerlauf, wo ich dann aber sozusagen von zu Hause aus angefangen habe, wie könnte ich es denn jetzt machen? ich nehme jetzt mal 3 Demo-Songs auf. Also wirklich so diese ganz kleinen Mäuseschrittchen. Mhm. Und die spiele ich mal Leuten vor. Und dann versuche ich mal auf dem Festival einen kleinen Auftritt von 15 Minuten zu spielen. Ja. Also so ganz kleine Minischritte. Und das war halt eine spannende Zeit, weil ich ja vorher bei Top of the Pops schon auf der Bühne stand und dann jetzt in dem kleinsten Club um die Ecke gerade mein Repertoire von 15 Minuten hatte. Ja, ich fand das super. Und dann hat es eine Eigendynamik gekriegt. Also dann fanden Leute die Songs toll, fanden halt auch irgendwie die Demos interessant und dann kam eine Dynamik und ich habe Kontakte geknüpft und irgendwann dann halt auch Leute getroffen, die mich dann unterstützt haben, auch eine Platte aufzunehmen.
Also es ist ja dann wirklich so die Ochsentour sozusagen, ja. In den kleinsten Läden spielen irgendwie für ein Bier oder so und dann oder für ein bisschen Trinkgeld und dann sich von da aus irgendwie durch die Musik weiter zu arbeiten sozusagen. Als du dann endlich sozusagen am ersten vermeintlichen Ziel warst und deinen ersten Plattenvertrag in der Tasche hattest für deine erste Platte, da musst du dich doch relativ unzerstörbar gefühlt haben, oder?
Ja, unzerstörbar. Also das war wirklich ein ganz großes Glücksgefühl. Also ich war ja so stolz, also auch weil ich das Gefühl hatte, ich bin so jeden einzelnen Schritt selber gegangen. Mhm. Also da wurde nichts groß beschleunigt, da gab es jetzt nicht irgendwie den großen Entdecker, der dann so in mich investiert hätte. Also es war so ein ganz organischer, langsamer Weg und da war ich wirklich, ja, es war ganz, ganz toll. Und dann auch ein Geldbudget zu kriegen, mit der du ins Studio gehen konntest, da dachte ich, das soll mein Lebensinhalt sein. Ich möchte Budgets kriegen und Streicher aufnehmen. Das war wirklich ganz, ganz toll.
Und wie, als dann die erste Platte fertig war, also Studiozeit, die ist ja, die vergeht ja immer viel schneller, als man denkt und man kann das gar nicht so, wenn man jetzt im Nachhinein dich fragen würde, was hast du am 5. Studiotag gemacht, wüsste man das nicht mehr so, weil das so wie ein organischer Zeitklumpen ist sozusagen. Ja. Als die Platte dann fertig war und rauskam und man dann natürlich sehr stolz darauf ist und man sehr aufgeregt ist, was wird jetzt mit dieser Platte passieren, werden die Leute sie hören, werden sie nicht hören und so. Wie hast du die Zeit dann empfunden, als es dann sozusagen jetzt so losgehen sollte?
Ja, die hat sich eigentlich auch so sehr organisch angefühlt. Ich bin ja dann auf Tour gegangen und war dann hier und da auch so Vorband und habe dann so ein bisschen mir Publikum erspielt. Mhm. Also die Musik, die ich da gemacht hatte auf meiner ersten Platte, da Radio war überhaupt kein Thema. Das war mir aber auch vorher klar. Also da gab es jetzt nicht so die Enttäuschung, oh, warum spielen die mein 7-Minuten-Lied nicht im Radio? Das habe ich schon irgendwie, konnte ich schon gut einschätzen. Ja. Nee, und dann gab es halt so die erste kleine Tournee, das war alles noch so rund um Hamburg. Und ja, so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ja, und ich habe sehr viel live gespielt. Also ich spiele halt auch sehr, sehr gerne live. Also dass ich hatte eigentlich immer das Gefühl, wann ist das nächste Konzert, wann ist das nächste Konzert, wie geht's weiter und
dann machen wir den Schritt zum nächsten Album. Dann kam Album Nummer 2, die Mathematik der Anna Depenbusch. Da gab es ja dann schon so eine. Also da hat sich das ja schon auf eine gewisse Art weiterentwickelt. Du sagst jetzt gerade, am ersten Album waren halt dann die 7-Minuten-Songs drauf und da war eher noch so der musikalische Anspruch oder der musikalische Kunstanspruch, wie immer man das nennen will, in erster Linie. Und jetzt war aber natürlich auch die Idee, das musikalisch, sagen wir mal, ein bisschen breiter aufzustellen. Das ist ja überhaupt nichts, die meisten Leute tun immer so, als wäre das schlimm, aber das ist ja nichts Schlimmes, sondern das ist ja quasi die Definition von Pop irgendwie. Wie war die Arbeit an dem zweiten Album? Ich glaube, nur kurz, um die zeitliche Reihenfolge hinzubringen, ja, nicht, dass ich das durcheinander bringe. Erst kam das zweite Album und dann bist du damit, glaube ich, bei Ina Müller aufgetreten, oder?
Genau. Also es gab eine ziemliche Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Album. Das erste Album kam 2005 und das zweite Album 2011.
Genau. Krass.
Und da in dieser Zeit ist noch eine Sache passiert. Oh. Ja, und zwar eine ziemlich gravierende Sache. ich hatte ja mit diesem ersten Album so mein Publikum in und um Hamburg herum.
Ja.
Und habe noch keine Konzerte gespielt, die deutschlandweit gebucht wurden. Und das war auch, hatte ein hohes Risiko, hohes Kostenrisiko, da mit der ganzen Band dann hinzufahren. Da ist die Stimmung so ein bisschen gekippt, weil ja, dann, es ging irgendwie nicht weiter. Ich meine, du kannst auch nicht irgendwie immer in Itzehoe spielen, naja, und dann nochmal in Husum spielen und dann nochmal in Hamburg spielen. Wir hatten zu wenig Auftritte und das hat mich gefrustet, weil ich so gerne viel live spielen wollte.
Ja.
Und dann aber es einfach keine Angebote gab und dann auch die Band irgendwie dachte so, oh, jetzt wieder da irgendwie hochjuckeln und dann gibt's nicht richtig Geld. Also da ist wirklich die Stimmung gekippt und ich habe die Band aufgelöst und angefangen mit dem Klavier.
Ah ja.
Dass ich gemerkt habe, wenn ich mich jetzt selber begleiten könnte, dann könnte ich diese ganzen kleinen Dörfer da spielen.
Mhm.
Und dann habe ich mich zurückgezogen und wirklich 2 Jahre Klavier geübt und mir so mein Repertoire erarbeitet. Mhm. Habe dann angefangen, Songs zu schreiben, nur mit Klavier. Hatte neue Demos aufgenommen, nur Stimme und ich so, ich und mein Klavier, wir jetzt ganz alleine gegen den Rest der Welt. Und hatte dann ein Demo, mit dem ich mich bei einer neuen Plattenfirma vorgestellt habe.
Ja.
Weil die Plattenfirma, bei der ich war, die gehörte Michi Reinke.
Ach, ja. Der hat meine erste Single produziert.
Ach, guck mal. Ja, ja. Und also wenn ich einen Mentor in meinem Leben nennen dürfte, dann wäre es Michi Reinke.
Mit einem Taxi nach Paris.
Ganz genau.
Das haben wir dem immer vorgesungen, bis ihm noch ein Keks gegangen ist.
Ja, also mit Michi war ich viel unterwegs,
ja,
viel auch bei ihm Vorprogramm und er hat wirklich so das erste Album so ganz aus Herzblut und Leidenschaft,
ja,
bei seinem Label rausgebracht.
Ja, super Kerl.
Ja, und dann stand halt so ein bisschen der Schritt an, den ich dann mit ihm auch besprochen hatte, so wie kriege ich das Ganze nochmal einen Schritt weiter über die Grenzen hinaus.
Ja.
Und dann hat er halt mir von dem Label 105 erzählt.
Ja.
Er meinte, hier ein Kollege, die machen ein bisschen größer, schick denen nochmal deine Demos.
Ja.
Und dann habe ich denen halt meine Klaviergesangsdemos geschickt und das fanden die total gut. Ich meine, das machen wir sofort super gut. Hier kriegst du richtig Budget und dann meinst du, mit so viel Geld kann ich doch gar nicht, was soll ich denn da aufnehmen? Klavier und Stimme, das kostet nicht so viel. Und dann kam halt das ganz große Ding. Also dann habe ich gemerkt, ich habe jetzt Möglichkeiten, wirklich mich auszuleben. Hatte dann halt auch nochmal Geld selber generiert über diese Initiative Musik.
Mhm.
Und dann auf einmal hatte ich da ein polnisches Orchester und ein Riesen, also da sind ja dann, ich weiß nicht, irgendwie 60, 65 Musiker haben auf der Platte mitgewirkt. Also da habe ich dann richtig in die Vollen gegriffen, obwohl die Idee vorher
wirklich, so reduziert,
ja,
war.
So reduziert war.
Aber das hast du ja dann sogar auch nochmal in dieser Ursprungsidee danach rausgebracht. Das,
genau,
Album.
Das war dann im Grunde die Schlussfolgerung, dass ich dachte, ursprünglich war es so gedacht, lass uns das einfach direkt hinterher schieben. Und genau, ich war dann einmal auch mit Band auf Tour und dann halt auch nochmal nur mit dem Klavier. Und seitdem ist das eine Kombination, die ich total gut finde und die ich auch, also das Alphabet wird es auch in Schwarz-Weiß geben.
Ja. Du hast dann auch den Fred J. Texterpreis gewonnen von der GEMA. Das ist ja, wo du ja auch in sehr guter Gesellschaft bist, also das sind ja wirklich durch die Bank weg alles ganz tolle deutsche Texte, die damit ausgezeichnet werden. Und bis dann kam eben auch noch dieser Auftritt bei Ina Müller, der dann auch nochmal für so einen Bekanntheitsschub gesorgt hat und so. Ja, dann kam das Schwarz-Weiß-Album und jetzt sind wir auch schon beim aktuellen Album.
Ja,
also,
warte mal, einmal kurz noch.
Ich überspringe immer wichtige Dinge.
Genau, aha. Zu Ina Müller möchte ich noch was sagen. Da war nämlich der tolle Moment, dass ich hatte dieses Album draußen, ich war bei Ina Müller in der Sendung und ich konnte noch gar nicht so richtig absehen, wie weit diese Sendung eigentlich streut und wie lang diese Sendung auch übers Internet noch streut.
Ja.
Und ja, ich hatte dann irgendwann meine erste Tour zu diesem Album, zu dem Mathematik-Album, die war dann deutschlandweit. Und zwar ich alleine, nicht im Vorprogramm, sondern ich alleine spiele deutschlandweit. Und ich war total aufgeregt. Und dann ging es halt irgendwie nach Nürnberg und nach Stuttgart und so. Und Städte, wo ich noch nie gespielt hatte mit eigenen Songs. Und dann kamen da Leute Und die kommen dann hinterher zum CD-Stand und quatschen mit mir und sagen, ja, wir haben dich bei Ina Müller gesehen. Und das war der Spruch, den habe ich die ganze Tour über gehört. Ja, wir haben dich ja bei Ina Müller gesehen. Und da habe ich erst gemerkt, also dass sie im Grunde dafür gesorgt hat, dass ich deutschlandweit Konzerte spielen konnte.
Mhm, was das für einen Impact hat, da aufzutreten.
Ja, ist echt irre.
Die war ja, glaube ich, sogar Labelmate von dir, ne?
Also wir waren ja die drei Damen vom Grill, Ina Müller, Annette Louisanne und ich. Ah, ja. Wir waren alle bei 105 und beste Gesellschaft, kann ich nur sagen. Sehr gut.
Und okay, und dann bist du getourt mit Band, dann bist du schwarz-weiß getourt, also nur am Klavier. Und dann, ich habe gelesen, du spielst dann auch zwei Songs auf Ukulele als Zugabe oder so am Ende des Konzerts. Wie kam es dann zum Alphabet? Also wie hat die Arbeit am Alphabet angefangen? Und
die hat angefangen eigentlich in meinem Proberaum. Ich habe dann mich ans Klavier gesetzt und ich habe dann, also es gab in der Zwischenzeit noch so ein paar Umwege, paar Irrungen und Wirrungen. Auch nochmal so einen, nicht einen richtigen Labelwechsel, aber halt auch nochmal so eine Umstrukturierung im ganzen Team. Mhm. Das hat alles ein bisschen Zeit gekostet, deswegen hat das Alphabet ein bisschen auf sich warten lassen. Dann habe ich es irgendwann so vor meinem geistigen Auge und vor meinem geistigen Ohr gesehen, gehört, und dann fing halt die Arbeit an. Dann habe ich die Songs geschrieben, habe auch wieder gewusst, ich möchte mich wieder an der Mathematik orientieren, nämlich wieder so diesen Genre-Mix, also dass es alles wieder so ein bisschen durcheinander gemischt ist, dass es viele Instrumente gibt, die halt dann nur in einem Song gefeatured werden, mhm, und dass jeder Song so ein bisschen für sich steht, so eine kleine Geschichte für sich ist und dass es wieder sehr bunt sein sollte. Und dann habe ich halt angefangen zu schreiben. Dann gab es halt irgendwann dieses Lied, das Alphabet. Und dann dachte ich, da lässt sich doch was draus machen. Also es war sozusagen, es gab erst das Lied und dann die Idee, okay, ich könnte das Album, ja, das Alphabet nennen.
Na, verstehe. Sehr schön. Und das ist auch das Album, mit dem du jetzt hier bist.
Ja.
Achso, ich habe auf Instagram gesehen, dass du auf dem Instagram-Account, dass du das im letzten Winter so hauptsächlich aufgenommen hast, das Album. Ich finde, man hört ihm das manchmal auch so ein bisschen an, dass das in so einer kuscheligen Stimmung entstanden ist.
Ja.
Und vor allem habe ich dann ein Foto auf Instagram gesehen, wo du das Kaminfeuer aufnimmst.
Ja, genau. Wir haben Kaminfeuer aufgenommen. Und das ist im Grunde auch der Ausklang des Albums. Ah, also ich werde die Leute in einer warmen, wohligen Stimmung entlassen.
Das ist schön. Aber das ganze Album hat ja eine sehr wohlige Stimmung. Oder hast du das Gefühl, dass es eher ein bisschen, dass ich das falsch sehe oder so?
Nee, das sehe ich ganz genauso. Wir haben halt auch sehr oldschool aufgenommen. Also alle in einem Raum, die ganze Band, alle spielen zusammen. Ganz analog und ja. Ich glaube, das hört man. Also wirklich so gar nicht so dieses, ein Musiker sitzt in Berlin, der andere in Hamburg, der andere in München.
Oder der eine kommt heute, der andere morgen.
Ja. Also wir waren ganz, ganz viel zusammen und ich glaube, das ist halt auch so eine Stimmung. Also ich finde auch, dass es sehr warm klingt so insgesamt.
Stimmt, ich habe auch ein Video gesehen, wo ihr gerade die, wo das Fingerschnippen aufnehmt.
Ah ja, ja.
Und euch alle freut, dass ja, genau, man die ganze Zeit durch sein muss und immer auf Kommando schnippen. Toll, also das ist ein tolles Album geworden. Das aktuelle Album, das jetzt rausgekommen ist. Ich würde gerne wissen, das ist auch eine Rubrik hier in diesem Podcast. Ich habe zwar gelesen, du hast mal in einem Interview gesagt, als ich jemand gefragt habe, wer sind deine Vorbilder, hast du gesagt, ich habe keine Vorbilder, ich finde das irgendwie Quatsch. Aber es gibt ja sicherlich irgendeinen Musiker oder eine Band, wo du sagst, da muss ich einfach jede Platte von haben oder das kann ich immer hören. Also jemand, für den du total schwärmst, weil du das musikalische Output von der Person oder der Band so unfassbar toll findest. Ich wollte mit dir jetzt einfach so ein bisschen über deinen Lieblingskünstler schwärmen.
Also ich schwärme für Ben Folds.
Ah, Ben Folds 5. Also Ben Folds ist toll.
Ja, ich finde auch Ben Folds 5 toll.
Ja.
Also ich mag dieses Feuer, also wie die brennen und wie die halt rocken in dieser Besetzung, die eigentlich nicht rockt, so mit Kontrabass und Klavier. Ja, ja. Ich finde die absolut faszinierend. Ich finde die Ideen von Ben Folds toll, ja, also auch Textideen, wo ich denke, wow, also da muss man auch erstmal drauf kommen.
Ja.
Ich finde die Vielfalt toll. Also auf den habe ich ein Auge.
Ah, toll. Ben Folds ist ein toller Lieblingskünstler. Das
ach,
ist
schön.
Echt, das ist wirklich toll, was der
macht. Magst du ihn auch?
Ja, ich finde den ganz, ich finde das sind ganz aufregende Kompositionen, bei denen man sich wirklich nie sicher sein kann, was jetzt, was der als nächstes irgendwie anschlägt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, er verrutscht einfach und dann finde ich es so gut, dass es einfach weiterspielt.
Ja.
So, das finde ich irgendwie, der ist so ein bisschen wahnsinnig. Das finde ich irgendwie ganz
ja,
gut an dem.
Ja, ich finde es auch toll. Also ich habe den auch schon mehrere Male live gesehen und ja, das ist auch, das hat einen Rock'n'Roll, den ich toll finde in Kombination mit Klavier.
Ja.
Ja, und was ich auch sehr mag, der hat manchmal so ganz leise Lieder, wo er ganz zurückhaltend singt, mit so bitteren Texten.
Ja, ja.
Also diese Spannungsfelder finde ich super.
Ja, der ist wirklich toll, das stimmt. Der hat ja auch mal den Soundtrack für Ab durch die Hecke gemacht.
Ach
hat
was?
Die ganzen Songs auf Ab durch die Hecke sind alle von Ben Folds.
Ach, das wusste ich nicht. Das muss ich, das höre ich mir an.
Deswegen sind die so toll. Und es gab auch mal, eine Zeit lang gab es mal so eine App, die hieß Chatroulette. Die war so irrsinnig angesagt, wo man so, man hat die Kamera an und andere Leute haben auch ihre Kamera an und dann wird man random verbunden mit irgendwelchen Menschen auf der Welt, die auch gerade da sind.
Ach was.
Und man weiß immer nie, mit wem man verbunden wird. Und das wurde irrsinnig oft genutzt von Typen, die dann ihren Löres in die Kamera gehalten haben, weil sie gedacht haben, dass das irgendwer scharf findet. Aber da waren dann auch ganz viele andere Leute, die irgendwie, die sich dann da so getroffen und unterhalten haben über irgendeinen Quatsch. Also ich habe da tatsächlich auch mal, hab das mal so ausprobiert und dann habe ich mich irgendwann 2 Stunden lang mit einer norwegischen Künstlerin unterhalten und ein halbes Jahr später kam die zu Besuch nach Berlin und so. Also es war total,
das
war eine lustige App und man kann dann immer weiterklicken. Wenn man jemanden sieht, den man uninteressant findet, klickt man weiter und wird man mit irgendwem anderen verbunden. Und Ben Folds hat das mal eine Zeit lang gemacht, dass der das auf der Bühne bei seinen Live-Konzerten gemacht hat
und
dann alles besungen hat, was er gesehen hat. Immer wenn dann da Leute waren, oh, they're sitting together. Girls, dann hat er spontan ein Lied über die komponiert und dann auch immer über die Dicks eben Songs dann gesungen und sie dann schnell weitergeklickt haben. Das war auch total toll. Das kann man auf YouTube noch sehen. Wenn man Ben Folds und Chatroulette eingibt, dann sieht man da diese schönen Videos. Ein toller Lieblingskünstler, wow. Das finde ich super. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen aus dem Off.
Okay.
So heißt bei uns die große Rubrik.
Ja.
Freunde stellen Freunden Fragen und wir haben heute Fragen für dich bekommen von Marcel Brell. Marcel ist auch Musiker, übrigens auch den Fred J-Preis gewonnen.
Ja,
so, ihr seid wahrscheinlich so eine Gang, so eine Fred J-Gang.
Textdichter-Gang. Ja, genau, Käthe auch. Also.
Alle Fred J-Leute treffen sich immer so zum
Stammtisch.
Fred J-Stammtisch. Und Marcel Brell hat auch ein aktuelles Album raus, das heißt Sprechendes Tier. Er ist jetzt heute unser sprechendes Tier aus meinem Computer raus. Und der hat schöne Fragen gestellt. Wir hören uns direkt mal die erste an. Ich mache ihn mal laut und dann lege ich mal los.
Hallo liebe Anna, hier ist Marcel Brell und ich habe heute ein paar Fragen an dich zum Thema Songwriting. Frage Nummer 1, ich kenne das ja selbst, dass man als Songschreiber so aus dem Gefühl heraus Sachen schreibt, die man total gut findet und dann stellt man mit ein bisschen Abstand fest, dass es wahnsinnig kitschig ist, was man da geschrieben hat. Und mich würde mal interessieren, was ist die kitschigste Zeile, die du je geschrieben hast, die du der Welt bisher verschwiegen hast?
Fiese Frage.
Oh, aber er hat so eine schöne Stimme, ne?
Ja, er spricht so ein bisschen aufgeregt. Ich finde, zum Schluss wird es noch aufgeregt.
Nee, ist ganz schön, ganz samtig. Ich habe ja nicht so eine Kitschangst. Also es gibt jetzt, mir wird nachgesagt, dass Zeilen bei mir sehr kitschig sind oder dass das drüber ist. Das macht mir gar nichts. Also ich habe das Gefühl, es gibt keine zu kitschigste Zeile, weil...
Ah, komm, das glaube ich dir nicht.
Nee, Moment, weil es gibt ja immer noch die Interpretation und die Stimme.
Ja.
Du darfst die Texte nicht lesen, weil dann fällst du, dann stirbst du den Kitsch tot.
Ja, okay.
Du musst die Akkorde hören, die Dissonanzen hören. Du kannst so viele Sachen entschärfen, also... Diese ganzen Texte, so ohne dich verlieren die Farben ihre Kraft, lalalala, ohne dich ist die Sonne, lalala. Was unfassbar kitschig ist, diese ganzen ohne dich Bilder, was bin ich ohne dich
ja.
Und dann kommen da Plattitüden und so. Wenn der Akkord darunter stimmt und die Stimme das eine andere Haltung verkörpert, dann ist das auch ein schönes Spannungsfeld. Also ich finde wirklich diese Spannungsfelder toll, wo eine ganz überzuckerte Zeile auf einen dissonanten Akkord trifft.
Ja.
Also insofern bin ich halt wirklich kein Freund von, ich mache aus meinen Texten ein Gedichtband. Ja. Das funktioniert für mich gar nicht. Ja. Ich sehe mich auch nicht wirklich als Textdichter. Ich sehe mich als Sängerin. Ich singe meine Texte. Aber die Stimme gehört dazu. Andernfalls fällt dieses Konstrukt für mich auseinander.
Aber du hast noch nie einen Text geschrieben, wo du hast, das kann ich jetzt wirklich nicht, also das streiche ich jetzt mal durch.
Ich habe 1000 Sachen natürlich gestrichen, aber es war jetzt nicht so, oh, das ist zu kitschig.
Na, okay.
Auf meinem ersten Album gibt es ein Lied, das heißt Ins Gesicht. Mhm. Und da ist der Refrain, fängt an, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und so schwelgend. Und da wurde mir oft gesagt, das kannst du nicht machen. Ja. Du musst das verpacken, du musst eine Metapher finden, Bild. Du kannst nicht die ganze Zeit, ich liebe dich singen. Und ich habe das aber gemacht und ich finde das, es hat sich für mich richtig angefühlt.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass Leute mich kitschig finden. Ich weiß nicht, also ich wüsste wirklich jetzt nicht eine Zeile, die ich gestrichen habe, weil sie mir zu kitschig war.
Okay.
Es sind dann, ich würde eher Akkorde streichen, weil sie mir zu kitschig sind.
Auch schön.
Wo ich dann denke, ey, der Akkord, nee, der ist zu kitschig. Aber die Zeile würde ich eher nicht streichen.
Na, cool. Hören wir mal die nächste Frage von Marcel.
Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit Freunden, da ging es um Pink Floyd, The Wall, also eines der erfolgreichsten Konzeptalben der Popgeschichte. Wenn du ein Konzeptalbum schreiben müsstest, was wäre das Konzept, beziehungsweise also das übergeordnete Thema?
Auch interessant, ne?
Finde ich auch eine super Frage.
Ich finde Konzeptalben super.
Ja, also es gibt auch zwei, drei, wo man sagt, da hätte man sich vielleicht ein anderes Konzept überlegen können. Aber
ja.
Grundsätzlich finde ich es eigentlich auch
irgendwie. Ja,
gut.
Ich finde es irgendwie eine interessante Form, dass man sagt, ich habe ein Thema.
Ja.
Ich glaube aber, dass es bei mir weniger ein thematisches Konzept wäre. Ich glaube, bei mir wäre es eher musikalisches, dass ich sage, okay, mit Blasquartett, Posaunen, Chor, lalala, oder ein räumliches Konzept, dass ich sage, also es gibt zum Beispiel von Sigur Rós ja auch so ein Album, wo die halt in so einem Schwimmbad, wo kein Wasser drin ist, aufnehmen, wo natürlich dieses ganze Album total verhallt ist, weil die halt da im Becken stehen und da das Schlagzeug aufnehmen. Und das wird alles zu so einer heiligen Suppe. Oder ja, auch Björk, also jetzt sehr viele isländische Beziehungen. Björk, die dann halt auch mit der Kirchenorgel von dieser Kirche da in Reykjavik Alben gemacht hat. Sowas würde mich interessieren, dass ich sage, ich möchte da in diesem Raum nur mit diesem Instrument eine Platte aufnehmen. Aber ich glaube, ich würde weniger thematisch oder textlich ein Konzept interessant finden, dass ich sage, ich nehme jetzt das Thema so und so.
Das finde ich ganz interessant, dass bei dir der Text halt so stark auch Teil der Musik ist, dass du gar nicht so, also ich will jetzt nicht sagen, nicht Wert auf den Text legst, aber dass das für dich einfach, ja, dass die Musik quasi das Gesamtprodukt ist.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, es ist bei mir auch nicht so, dass ich jetzt eine Schublade voller Texte habe, die ich dann irgendwann vertone, sondern ich muss diese Spannungsfelder gleichzeitig empfinden. Ich muss den Akkord spüren, wenn ich das Wort singe. Insofern geht das nur parallel nebeneinander her. Irgendwie.
Die Ärzte haben ein Konzeptalbum gemacht, das hieß Le Frisur. Da ging es nur um Haare in jedem Lied.
Voll gut, voll gut. Es gibt von einer französischen Sängerin, Camille heißt die, gibt es ein Konzeptalbum. Da läuft das ganze Album über einen Ton. Sie singt die ganze Zeit so einen Endlusston, der dann immer sich immer weiter, also der läuft dann eine Dreiviertelstunde durch, ein Ton. Und dann ist jedes Lied
um diesen Ton rum.
Das, ist ja cool. Das fand ich auch gut.
Ja,
und dann halt auch mal ist es dann, ist dieser Ton sozusagen die Mollterz, mal ist es die Durterz, mal ist es der Grundton. Also ganz interessant.
Wow. Gut. Bisschen nerdig, aber gut.
Ja, nerdig, aber herrlich.
In der Sparte, in der wir uns beide bewegen, also Singer-Songwriter sozusagen, da geht man ja immer davon aus, dass man irgendwas erlebt, durchleidet und so weiter und dann schreibt man sich das von der Seele. Jetzt ist meine Frage, hast du auch schon mal einen Song geschrieben, der mit dir direkt biografisch sozusagen nichts zu tun hat, sondern der einfach ein Thema behandelt, das dich interessiert, rein inhaltlich, unabhängig von deiner eigenen Person.
Ah, interessant, interessant. Das sagt er ja auch viel über sich sozusagen.
Ja, das stimmt.
Ne? Also bei mir ist es nicht so. Ich finde, ich schlüpfe sehr gerne in Rollen. Und ich kann in der Musik Sachen ausleben, die ich biografisch gar nicht bin. Mhm. Also ich finde das auch toll, wirklich Sachen zu erfinden, die nur ausgedacht sind.
Also können wir uns doch auf das große Anna Depenbusch Banküberfall-Konzeptalbum freuen.
Unbedingt. Ich wollte es ja noch geheim halten. Aber jetzt ist es raus. Ja, also genau. Es gibt ja zum Beispiel dieses Lied Madame Clicquot. Madame Clicquot ist so eine alte Zockerin, die im Spielcasino falsch spielt. Ist doch herrlich. Und dann schlüpfe ich in diese Rolle, weil ich würde natürlich nie im Casino falsch spielen. Ah. Ja, aber das finde ich halt witzig. Also auch in Rollen schlüpfen, Sachen auszuleben, die ich sonst nicht bin, mich zu verkleiden.
Hm. Ganz anderer Ansatz als Marcel offensichtlich.
Ja, aber echt interessant. Ja. Also
so, eine Frage hat er noch für uns?
Ah. Die nächste Frage ist eine ganz gemeine Frage, interessiert mich aber wirklich sehr, weil wir sind ja Musiker und da ist man ja immer so ganz emotional gegenüber dem, was man da so tut. Deshalb würde ich gerne wissen, hast du schon mal einen Song komponiert, wo dir die Musik dann so gut gefallen hat, dass du gesagt hast, naja, der Text ist vielleicht nicht so ganz auf den Punkt, aber egal, die Musik ist so schön, die berührt mich so sehr, dass ich das jetzt einfach so lasse und so veröffentliche.
Ja. Da haben wir ja im Grunde schon drüber gesprochen.
Da kommt er dir schon näher.
Genau. Natürlich, also das ist bei mir so, dass ich merke, die Kraft entsteht nicht durch das Wort, sondern durch die Kombination der Harmonie, der Interpretation, der Stimme, des Moments. Da gibt es diverse Zeilen, wo ich denke, die Musik wird es schon richten.
Ja, also vielen Dank, Marcel,
ja, vielen
für die
Dank.
Fragen, die du uns geschickt hast. Ich habe auch gelesen, du hast unter anderem auch ein paar Mal Konzerte in Frankreich gegeben. Das wird deine Eltern vermutlich sehr gefreut
das
haben.
Das hat sie sehr gefreut, ja.
Und jetzt, was ich ganz spannend fand, ist, ich habe gelesen, dass du jetzt Stipendiatin an der Villa Massimo bist.
Ja.
Da habe ich mir auch mal überlegt, mich als Schriftsteller zu bewerben.
Mach das.
Das ist ein tolles Stipendium.
Mach
oder?
Das. Also es gibt ja mehrere solcher Orte, wo man sich kreativ zurückziehen kann und dem Deutsche Vita sich hingeben kann. Es wird jetzt Rom. Ich habe wirklich paradiesische Vorstellungen von dem, was da stattfinden wird. Es ist ein Ort, wo man Zeit bekommt, um Ideen zu entwickeln, um zu komponieren, um Klavier zu üben, seinen Horizont zu erweitern. Und ich kann nur dazu raten, bewirb dich. Es gibt wirklich viele Sachen, von denen man gar nicht ahnt, dass es sie gibt. Ich freue mich da sehr drauf und ich habe auch lange gewartet. Also ich habe vor 2 Jahren die Zusage gekriegt.
Ja, Rom ist toll, ist meine Lieblingsstadt. Ich will auch irgendwann mal nach Rom ziehen in ein paar Jahren.
Was? Wie kommt's?
Naja, ich bin immer sehr italienaffin gewesen. Meine Eltern sind wahnsinnig viel in Italien immer, also in jedem Urlaub mit mir in Italien gewesen, auch als meine
Beides
drei.
Italienisch-Lehrer?
Nee, gar nicht. Mein Vater spricht fließend Italienisch, aber keine Lehre. Ich habe 3 ältere Geschwister und dann sind wir früher immer an den gleichen Urlaubsort gefahren. Und als die aus dem Haus waren, war ich so der Letzte, der noch mit musste auf die Urlaube. Meine Eltern sind die nach ganz Italien gefahren, überall hin. Und einmal sind sie nach Frascati gefahren, da kommt ja der leckere Wein her. Und da war ich so, ich glaube, 15, vielleicht 16. Und dann haben die mir jeden Morgen Geld in die Hand gedrückt und gesagt, hier, viel Spaß in Rom, komm heute Abend wieder, wir sehen uns im Hotel. Und dann bin ich den ganzen Tag alleine durch Rom gelaufen. Das war so toll und ich war seitdem viele Male da und das ist echt, ich liebe die einfach total, die Stadt. Oh. Weil ich da immer so, was ich an Rom so toll finde, ist zu sehen, dass ein absolutes Chaos herrscht und trotzdem alles funktioniert. Also es ist so, man läuft da rum und denkt, das kann eigentlich unter normalen Umständen nicht hinhauen, aber es funktioniert trotzdem.
Ja, ja, totale Lebendigkeit, also
ja, das ist toll.
Mich auch sehr.
Wünsche ich dir sehr viel Spaß.
Danke.
So, wir kommen zu einer weiteren Rubrik. Und zwar davon ausgehend, dass die allermeisten Menschen auf der ganzen Welt aus einem ganz bestimmten Grund anfangen, Musik zu machen. Nämlich, um den großen Schwarm rumzukriegen.
Oh ja, oh fürchterlich.
Frag ich hier regelmäßig, was war der schlimmste Korb, den du jemals bekommen hast?
Was war der schlimmste Korb? Also der schlimmste Korb ist ignoriert werden. Ja. Man macht sich zum Affen, man schminkt sich, man macht sich hübsch und es wird durch dich durchgesehen und zwar, es wird ein anderes Mädchen gesehen. Ja. Das finde ich schrecklich.
Na, das tut weh.
Ja.
Und das passiert aber doch nicht oft, oder wie kann man denn durch dich hindurchsehen?
Oh, nee, aber es ist natürlich einige Male schon passiert.
Oh. Aber dann hoffe ich, dass das nicht so oft noch passieren
wird. Das hoffe ich auch.
Sehr gut. Bevor wir zu der großen, tollen Rubrik Skipper kommen, noch eine andere Rubrik, und zwar der besondere Song. Ich suche mir immer einen Song vom aktuellen Album aus, über den ich gerne detaillierter sprechen würde. Jetzt habe ich dein Album durchgehört mehrere Male und bin über einen Song immer wieder gestolpert. Also ich finde ganz viele toll. Ich liebe auch das Alphabet sehr. Das ist ein sehr raffinierter Song, weil ich am Anfang gedacht habe, so, naja, jetzt erzählt sie das ganze Alphabet nur die große Liebe auf, und dann kommt aber dieser Break, in dem er so genervt ist und du sagst, ah, du gehst mir auf den Keks. Und das fand ich so super, dass das da so komplett dreht und dann trotzdem aber irgendwie versöhnlich endet. Aber das Lustige ist, ich bin über einen anderen Song die ganze Zeit gestolpert und habe gedacht, oh, darüber will ich reden. Und dann habe ich so ein bisschen weitergelesen auf dieser Info-Website und habe dann gesehen, dass das die Single ist, zufälligerweise.
Ach, guck.
Und zwar Alles muss raus.
Alles über Bord. Aber es muss
alles
raus.
Alles muss raus ist ja das Thema des Songs, Alles über Bord. Das finde ich ganz interessant, vor allem, weil du, und das finde ich jetzt noch doppelt interessant, weil du nämlich gerade eben, als du erzählt hast, wie du nach Island gegangen bist und hier einfach alle Zelte abgerissen hast und alles abgefackelt hast, das ist ja im Grunde genommen auch, also das scheint etwas zu sein, was dich dein Leben lang begleitet, so zwischendurch so einen Rappel zu kriegen und zu sagen, so, ich will jetzt alles hier loswerden, geht mir alles auf den Keks.
Ja, das stimmt. Also es ist entspricht meiner Persönlichkeit, den Rappel zu kriegen und dann Sachen loswerden zu wollen. Und ich fand es da halt bei Alles über Bord, das so schön mit so ein bisschen maritimen Bildern natürlich zu verknüpfen und klar Schiff zu machen. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist. Es gibt ja Leute, die sammeln Dinge und die fühlen sich nur wohl, wenn sie mit ihren Dingen umgeben sind. Das ist bei mir gar nicht. Also ich brauche Luft, ich brauche wenig Gepäck. Insofern, ich freue mich so sehr auf die Tour, wenn mein ganzes Leben aus einem Koffer bestückt wird. Das finde ich herrlich. Also ich empfinde dann eine Leichtigkeit und Beschwingtheit.
Du bist also sehr freiheitsliebend.
Ja, sehr. Sehr.
Muss immer raus, weil es gibt ja auch Menschen, die sich dann so, wenn die zu viel ansammeln, also, und das können ja auch ganz einfach Sachen sein, Möbel, Bücher, keine Ahnung, was auch immer, die fühlen sich dann so erdrückt davon. Ja. Da gibt es ja dann auch so Aufräumseminare und sowas alles, um das loszuwerden.
Ja, ich kann sehr gut Sachen loslassen. Ich habe ein paar Mal auch schon bereut, dass ich Sachen weggegeben habe, aber das hält dann auch nicht lange. Also tückisch sind ja so Sachen wie Plattensammlungen. Also es gibt ja, weil die ist emotional
ich
so...
Ich könnte meine auch nicht loslassen.
Die ist emotional so aufgeladen. Ich habe keine Plattensammlung, aber das wäre für mich schwierig. Wenn ich jetzt eine hätte, wäre das wahrscheinlich die Sache, die ich immer mitschleppen würde.
Ja. Bei mir ist das so ein bisschen so, bei mir häuft sich alles immer an, aber so aus Versehen. Also ich finde dann die Sachen toll und dann stapeln die sich und dann denke ich irgendwann so, naja, dann wird der Stapel halt größer und dann stapel ich immer weiter.
Ja, aber ist doch sehr sympathisch. Ja. Also... Ja.
Ich weiß auch nicht. Also
Dinge kommen zu dir.
Die Dinge kommen zu mir, genau. Also ich bin ein Dingemagnet. So, cool. Also das ist auf jeden Fall ein ganz toller Song. Wie war das, als du diesen Song geschrieben hast? Vielleicht auch noch ein bisschen, dass wir da auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Der ist ja tatsächlich, hat der ja auch in der Komposition, also da merkt man wieder, was du auch gerade eben gesagt hast, dass dir das wichtig ist, dass sich Wort und Musik irgendwie ergänzt. Da gibt's ja auch so, der hat ja auch so ein gewisses Aufbruchsmoment irgendwie.
Ja, der sollte so ein bisschen musikalisch auch verkörpern, wovon er spricht. Also der hat ja einen schnellen Puls. Mhm. Also ich wollte eine hohe Herzfrequenz. Wir haben bei 180 angefangen und sind dann aber bei 200 Beats pro Minute gelandet. Ich wollte, dass das einfach rastlos ist, dass es bum, 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 einfach diese Dinge fliegen links und rechts so über Bord. Genau, und dann das Schlagzeug sollte eine große Rolle spielen, dass das schön knallt.
Es gibt ja dann gegen Ende diese tolle Bridge, wo du sagst, brauche ich die Uhr mit weißem Apfel oder so, ja. Und immer dieses Nein, Nein, wo du dir selber als Chor antwortest.
Ja, und die Neins sollten halt auch so ein bisschen Muppet-mäßig sein, also die so, Nein! Und es sollte auch Spaß bringen, also die Nummer soll einen hohen Spaßfaktor haben und das soll es live halt auch, also live möchte ich mit dem Publikum viele, viele Dinge über die Bühnenkante werfen.
Also du wirst keine Background-Sängerin dabei haben,
nee,
die dann nach deiner Tour nach Island gehen, um dann zu beschließen.
Um das auch zu machen. Nee, genau. Aber ich werde eine ganz tolle Musikerin dabei haben, Anne de Wolf, die 1000 Instrumente spielt und dann auch noch meine Background-Sänger, Background-Stimmen auch mitsingen wird.
Cool. Super. Jetzt kommen wir zu der zu meiner Lieblingsrubrik Skipper.
Hilfe.
Ich lese, ja, keine Angst. Ich lese jetzt einfach ein paar Songtitel vor und du sagst, was dir dazu einfällt. Und wenn dir nichts dazu einfällt, skippst du einfach zum nächsten,
okay,
zum nächsten Song. Okay. Als erstes Love Song von Sarah Bareilles. Ich weiß immer nie, wie man die ausspricht.
Love Song. Ah ja.
I'm not gonna write you a love song.
Genau. Super Viertelklavier. Für mich eine Beatles-Assoziation, ja, weil es so dieses britische Klack, 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 Klack. Ich habe über den Song gelesen, dass die Plattenfirma immer so Singles abgelehnt hat. Man ist keine Single, wir brauchen ein Liebeslied, du musst ein Liebeslied. Und dann hat sie sozusagen das Thema, hat sie daraus einen Song gemacht. Und das fand ich eine super Idee. Also es geht ja darum, sie will kein Liebeslied, genau, schreiben.
Weil ich habe mich tierisch an sie erinnert gefühlt, als ich deine Platte gehört habe. Ich finde, die macht irgendwie nicht mehr so viel. Also jetzt mittlerweile macht sie Musicals irgendwie, aber die hat so 2-3 tolle Pop-Alben gemacht und da habe ich mich sehr an dein Album erinnert gefühlt.
Ach, irgendwie. Das freut mich. Also ich mag die gerne. Ja. Also ich finde auch die Produktion schön, also das ist ja auch alles so sehr bandig, genau, sehr musikalisch eigentlich. Insofern
also das Klavier immer so im Mittelpunkt irgendwie so.
Ja,
ist
ja
schön. Mercedes-Benz von Janis Joplin.
Ah, ja, Wahnsinn. Also das war lange Zeit mein Soundcheck-Lied.
Ach, tatsächlich?
Ja, weil es ist ja A Cappella,
ja,
und ja, und dann immer so mit treten, oh Lord, won't you buy me? Und dann immer so tun, als wäre ich sie, Mercedes Benz, Friends, also dann, das fand ich immer, ja, super. Also irre, tragische Geschichte. Es gab irgendwann mal eine Anzeige, wo der Porsche von Janis Joplin verkauft wurde und der war angemalt mit Farben, also der sah aus wie ein LSD-Trip.
Ja.
Ja, das fällt mir auch gerade noch ein.
Sehr gut. Das ist, finde ich, interessant, weil du hast auch stimmlich eine irrsinnige Range. Also das finde ich, hört man auch auf dem Album. Manchmal klingst du total rau auch und manchmal gehst du auch sehr in die Höhe und so. Deswegen muss ich auch so an Janis Joplin denken, weil die hat jetzt nicht so eine riesen Range, aber die hat ja auch so eine sehr besondere Stimme. Das habe ich bei dir auch so empfunden. Deswegen.
Ja, ich finde das toll, wenn man halt so diese Brüche hat. Also wenn Sachen ganz engelsgleich sein können und dann abbrechen und auch nicht zu kontrollieren sind. Wo man denkt, jetzt kratzt es halt, jetzt ist es so und dann springt es wieder in so eine Leichtigkeit. Also damit zu spielen, das macht mir auch Spaß.
Cool. Us von Regina Spektor.
Us von Regina, welche Nummer ist das nochmal?
Das war so ein Hit, der war auch so, das war so das Klavier, ich finde eines ihrer klavierbetontesten Lieder. Aber wir können auch eigentlich grundsätzlich über Regina Spektor sprechen.
Ja, tolle, tolle Künstlerin. Ich habe die einmal live gesehen, da war sie so sehr dievenhaft unterwegs. Dann wehte irgendwie ein kaltes Lüftchen und sie wollte das Konzert abbrechen. Aber hat das irgendwie auf eine coole Art gemacht. Die hat ja auch ein Duett mit Ben Folds gesungen, was mir auch gut gefallen hat. Also die verkörpert sowas Schönes, Indie-mäßiges, kommt aber klaviermäßig eigentlich aus der Klassik, ist ja so ganz virtuos. Mhm. Und dann so dieses Singer-Songwriter-Themen. Also ja. Tolle Künstlerin.
Ich habe mal von Keith Jarrett gelesen, dass der aufhört zu spielen, wenn ein Fotograf, also wenn es so ein Fotogeräusch gibt.
Ah, auch nicht schlecht.
Der will einfach keine Geräusche auf seinen Konzerten. I'm the Walrus von den Beatles.
Ah, von den Beatles. Ja, ich mag von den Beatles immer lieber die Lieder, die nicht so komödiantisch sind. Ich bin nicht
Moment
so
mal.
Ja, ich bin nicht so ein Freund von diesen ganzen comic-mäßigen Songs. Also
Aber was ist denn so eines deiner Lieblings-Beatles-Lieder zum Beispiel? Also, weil ich zum Beispiel mag so ganz besonders gerne diese späte Phase. Also die sind für mich viel interessanter musikalisch als so die frühen
Hits
Beatles.
Am Anfang, ja. Ich glaube, es gibt immer so Perlen, so querbeet. Also ich fand ganz toll, zum Beispiel Come Together.
Ja. Hätte ich fast zuerst genommen.
Weil ich fand das mit diesem Schuck.
Ja,
und dann das fand ich so innovativ, wo ich dachte, was machen die denn jetzt? Und so, ich war da so, was passiert hier? Was ist hier los? Dann diese Sounds, da ist ja dann auch so ein komisches Tape-Delay, immer auf diesem Also ja, das würde ich gerne herausheben, das Lied.
Okay, sehr gut. Jetzt mal etwas aus unserer Generation. Give It Away, Red Hot Chili Peppers.
Ah, ganz toll. Also ganz toll. Da fand ich natürlich das Video am tollsten.
Weil die sind die ganze Zeit oben ohne, ne? Ja, so Silber angemalt oder Gold angemalt.
Ja, und tanzen ja dann auch immer genau. So in die Kamera, so Fischei-mäßig. Genau. Ich fand die Jungs einfach, ich habe die sehr gerne angesehen.
Das war eine coole Platte damals.
Ja,
echt
tolle
unfassbar.
Platte.
All is full of love, Björk.
Björk. Nicht mein Lieblingslied.
Okay, was ist dein Lieblingslied?
Mein Lieblingslied ist eigentlich Venus as a Boy, weil das für mich so die erste Verbindung war mit Björk. Ich fand das auch, ja, ich fand das ganz besonders. So, die hat mich getroffen, wirklich wie so ein Schlaghammer.
Ja.
Und All is Full of Love ist nicht so mein Lieblingslied.
Okay. A Thousand Miles, Vanessa Carlton. Da habe ich mich gefragt, ob du oft mit der verglichen wirst oder ob Leute dich oft auf die ansprechen.
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Bis jetzt noch gar nicht. Die interessiert mich auch nicht so.
Ja, also aber der Song war gut, finde ich.
Wie geht der nochmal?
Wie geht das denn nochmal? Ich habe heute hab ich sie noch vorgesungen.
Achso, so eine Poplinie, so richtige. Ja, der Song ist gut.
Okay, sehr diplomatisch. Okay, ich mache sofort weiter. Talking About a Revolution von Tracy Chapman.
Ja. Ich war nicht so der Tracy Chapman Fan.
What?
Ja, es ist ganz schlimm. Es gibt so ein paar Sachen, von denen war ich nicht Fan. Und es ist mir richtig unangenehm. Ja, Tracy Chapman, die kam.
Ja, wenn du kein Fan warst, oder?
Nee, die kam nicht so bei mir an. Ich hatte dann beste Freundin, für die war das wirklich so, es waren Erleuchtungsmomente. Das war so spirituell. Oh, Tracy Chapman, die verkörpert mich und mein Leben. Und ich stand dann immer daneben und habe mir das angesehen. Es hat mit mir nicht so viel gemacht. Große Bewunderung, aber eigentlich emotional nicht so eine Verbundenheit.
Ja. Ich habe das damals mit meinen älteren Geschwistern im Fernsehen gesehen, weil das Live-Aid-Konzert, wo sie in den Umbaupausen gespielt hat, wo sie sehr bekannt wurde. Und das hat mich total als Kind schon damals total beeindruckt. Mhm. So, vielleicht fand dein Bruder sie ja gut.
Ja, ganz bestimmt.
So, Hello Again, Howard Carpendale. Ich habe gedacht, ich nehme einen Schlager rein, weil ich so oft gelesen habe, dass Leute bei dir Schlager assoziieren. Das ist mir völlig unbegreiflich. Nur weil man Deutsch singt, ist das dann direkt irgendwie Schlager.
Ja, ich glaube, wenn es um große Emotionen geht, dann schraubst man da immer irgendwie am Schlager längs. Die Nummer sagt mir
Hello again, du, ich möchte dich heute noch sehen.
Ach, was? Also, wenn du jetzt sagst, hier Lionel Richie mit Hello, das ist ja auch fast Schlager.
Fast.
Also, ich würde dann lieber das nehmen.
Okay, alles klar, können wir uns drauf einigen. Einen habe ich noch. There's a Light aus der Rocky Horror Picture Show, die große Ballade aus der Rocky Horror Picture Show, wo die auf das Schloss zugehen und dann da oben das Licht brennen sehen.
Ah,
ich habe gedacht, ich nehme auch einen Musical-Song rein und wollte einen coolen nehmen.
Musical,
kommt ja super an.
ja, es kommt so mittel an. Ich bin jetzt auch nicht so der Musical-Freund. Also ich stehe total auf diese Tanzfilme, also so Flashdance und so. Das fand ich, Maniac und so, fand ich Knaller.
Footloose.
Ja, super. Also da waren auch Hits.
Aber Hair zum Beispiel war da auch ein toller Film.
Ja, Hair fand ich auch gut.
Naja, gut, ist nicht der Thema. Ich will dich nicht weiter quälen.
Ach, aber schöne Sachen. Schöner Rundumschlag.
Ah, siehst du, war gar nicht so schlimm.
Nee, war gar nicht so schlimm. Ich dachte, da musst du Tempo rein, weißt du, so mit klack und nächster, klack, klack.
Ich finde das so doof, weil da erfährt man ja gar nichts, wenn einer nur so schnell ein Wort was sagt.
Ja.
Gut, schlecht, okay.
Ja. next, skip. Genau.
So, ich habe noch eine letzte Frage.
Okay.
Und zwar eine Anekdote möchte ich noch hören, unbedingt von dir, weil ich die im Interview gelesen habe, wie ich die so unfassbar lustig fand. Und zwar hast du mal in irgendeinem Interview mit irgendeiner Stadtzeitung, als der dich gefragt hat, was wohl das Peinlichste war, was dir jemals passiert ist, hast du gesagt, beim Konzert bei jemand zur Bühne gekommen, hat gesagt, heirate mich, Anna, heirate mich. Und was dann geschah?
Also, es war ein Auftritt, es ist schon lange her, es war ein Silvesterkonzert.
Okay.
Und ich hatte einen Auftritt Und es kam ein Mann an die Bühne.
Wo war denn der Auftritt?
Der war in Hamburg.
Ah, ja, okay.
Der war in Hamburg. Er kam an die Bühnenkante und rief immer hoch: Anna, Anna, heirate mich. Bitte heirate mich. Und er brach sich dann, also er kotzte mir dann vor die Füße.
Er hat mir sein Innerstes zu Füßen gelegt.
Er hat sein Innerstes nach außen gekehrt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war, also wirklich, ich war sprachlos.
Was macht man in so einem Moment?
Ja, in dem Moment sagt man so, nee. Heirat, ja. nee, aber danke. Es war herrlich, also wirklich, es war sehr, sehr lustig. Die ganze Band ist umgekippt ja. vor Lachen. Er ist dann auch einfach gegangen.
Ah ja, okay.
Es war viel Alkohol im Spiel und es war sehr, sehr lustig.
Sehr schöne Geschichte. Anna, das war ganz toll, dass du hier warst. Ich fand das ein ganz tolles und spannendes Gespräch mit dir.
Ich fand das auch toll. Schöne Sache.
Total. Und es ist, wie schön man mit dir über Musik auch so ein bisschen nerdiger reden kann.
Ach, guck,
finde ich ganz.
Da bist du aber, glaube ich, der Richtige.
Das finde ich ganz großartig. Na, also komm jederzeit wieder. Ich wünsche dir irrsinnig viel Erfolg mit deinem Dankeschön. Album, das Alphabet der Anna Depenbusch. Und davon kommt, wie du ja auch jetzt angekündigt hast, sicherlich bald auch eine Schwarz-Weiß-Version.
Genau.
Hab viel Spaß auf Tour. Spiel die Leute an die Wand und ja. Alles Gute.
Ja, bis
Danke,
bald.
Danke, dass du da warst.
Tschüss.
Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.